Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Aber generell könnte das Konzert irgendwie, wenn wir ja von der Qualität abgesehen, ohne den Dirigenten laufen. Also es ist nicht so, dass wenn der Dirigent stoppt zu dirigieren, dass das Konzert total verloren ist. Aber diese Unifizierung, diese kollektive Einheit und die Energie, das hat der Dirigent wahnsinnig sehr in der Hand. Das heißt, wenn ich in ein Konzert käme und wäre total unzufrieden und bitter und einfach böse und ärgerlich, das würde heißen, das Konzert wird echt schlecht für alle. Und ich glaube, das würden auch die weniger sich auskennende Mitglieder des Publikums gleich sehen. Ja, also diese negative Energie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einem Mann, der mit gerade mal 43, ich hoffe, ich darf das sagen, schon zu den ganz Großen seiner Branche gehört, der zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat und bei den Bamberger Klassikfans sehr beliebt ist. Jakob Ruscher, der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. Schön, dass Sie hier sind und dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich bin am Sonntag über die Autobahn nach Bamberg gekommen und habe dieses große braune Schild gesehen, auf dem Symphonikerstadt steht. Und auf diesem Bild ist der Dirigent sehr groß dargestellt. Also er nimmt den größten Teil auf diesem Bild ein. Wenn Sie ein solches Bild sehen, finden Sie, dass gerechtfertigt ist die Bedeutung eines Dirigenten für das Orchester so groß?
Also ich habe darüber nie gedacht. Aber ich glaube, es entspricht der visuellen Realität. Wenn man das Konzert anschaut, glaube ich, sieht man genau das. Es ist eine symbolische Figur, dieser Dirigent oder Dirigentin. Und es war immer so. Und man muss damit, glaube ich, echt intelligent und sensitiv arbeiten, dass es in der Tatsache, in der Arbeit selbst mit den Musikern nicht übertrieben wird. Mhm. Aber der Bild ist keine Fantasie, es sieht so aus. Also in diesem Sinne ist es realistisch.
Mhm. Wenn Sie im Konzert stehen, sind Sie der Einzige, der die ganze Zeit den Rücken zum Publikum hat. Mhm. Was macht das mit Ihnen, dass Sie nicht wirklich sehen, was hinter Ihnen passiert?
Mir macht das sehr gut, weil es hilft mir, mich zu konzentrieren. Mhm. Es war nicht der Fall in der weiten Vergangenheit. Ich weiß nicht, in dem 18. oder 17. Jahrhundert, wenn jemand geführt hat, das Orchester geführt hat, und wenn es eine Person war, die nicht gespielt hat, also wirklich ein Dirigent, normalerweise war es umgekehrt. Also er hat dirigiert das Orchester, aber das Orchester wenigstens teilweise war hinter dem Dirigenten. Aber ich glaube, es kam etwa in der Zeit von dem Romantismus, besonders Richard Wagner und so weiter, wenn das Mystische und wirklich Fokussierte so stark hervorgetreten hat, dass viel mehr Konzentration für den Dirigenten gebraucht wurde. Und es ist keine schlechte Sache in dem Sinne, dass für mich ein Konzert in zwei Teilen geht. Erster Teil, ich komme, ich mache den Kontakt mit dem Publikum, ich lächle, ich bin froh, dass ich sie alle sehe. Und dazu klatschen die Leute und alle diese Formalitäten, die ich eigentlich sehr mag. Und dann ist es zu Ende. Ich drehe mich um und ab dem Moment beginnt eine intime Zone sozusagen zwischen den Musikern und mir. Und ich registriere immer ständig das Publikum ringsherum. Heute sitzen die Leute sowieso in vielen Sälen überall, nicht nur hinter mir. Aber irgendwie ist es in dem Moment geschätzt, aber trotzdem sekundär. Mhm. Primär ist für mich dieses intime Schaffen mit den Musikern. Und wenn das vorbei ist und wenn wir fertig mit unserer Tätigkeit sind, dann kommt das Publikum wieder echt großartig ins Spiel. Die Musiker selbst haben das anders und sie werden oft, also nicht irgendwie negativ, aber oft gestört vor dem Publikum. Zum Beispiel, wenn man sich bemüht, etwas echt Schönes zu machen oder etwas Intensives und sieht jemanden, der oder die schläft, hilft es eigentlich der Konzentration nicht. Also ich bin frei von diesen Gefühlen.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht hilfreich ist, wenn jemand im Konzert einschläft. Unser Podcast ist ja nicht nur für Fans der klassischen Musik, ist kein Branchenpodcast, sondern uns hören viele Menschen zu, die sich mit einem Thema zum ersten Mal beschäftigen. Mhm. Deswegen verzeihen Sie mir die etwas naive Bitte, Ihre Arbeit mal etwas ausführlicher zu erklären. Denn das, was wir sehen als Besucherinnen und Besucher eines Konzerts, Sie stehen vorne, Sie dirigieren, Sie führen das Orchester durch die Musik, durch das Stück. Aber da ist ja sehr, sehr viel Arbeit, die Sie vorher machen, die wir als Publikum gar nicht sehen. Was ist Ihr Job eigentlich? Was tun Sie, bevor Sie auf die Bühne gehen?
Ja, ja. Es gibt sogar zwei Stages, zwei Phasen von der Arbeit vor dem Konzert. Die allerwichtigste Arbeit ist die, die ich alleine mache. Mhm. Also die Zeit, die ich verbringe mit der Partitur. Das ist so eine Kodifizierung davon, was der Komponist oder die Komponistin geschrieben hat. Und diese Kodifizierung muss man lernen zu verstehen und bearbeiten und auch irgendwie personalisieren. Mhm. Also es ist schwer zu beschreiben in Worten, aber so wie ein Schauspieler zum Beispiel. Also jeder Schauspieler würde einen bekannten Text anders verstehen und sehen. Dasselbe für den Regisseur, dasselbe für also jede Profession, die irgendwie interpretiert, was da steht. Und das ist das Schönste daran, dass es immer ein bisschen anders ist. In der Musik ist es noch mehr so, weil Musik weniger explizit ist als Worte. Das heißt subjektiver. Und trotzdem ist auf der anderen Seite Musik sehr klar, fast mathematisch kodifiziert. Also man muss echt respektieren, was da ist. Aber trotzdem öffnet jede Partitur, jedes Stück von Musik viele Pfaden sozusagen, wie es zu fühlen und verstehen. Und die Rolle des Dirigenten ist, glaube ich, hauptsächlich alle Leute, die im Orchester sitzen, das sind manchmal 100 Leute und spielen oder sogar singen im Chor, nicht sprechend über die Oper, wo es noch komplexer ist. Man muss dieses Kollektiv völlig unifizieren, zusammenbringen in eine Einheit. Und dafür muss man eine starke Vorstellung haben, wie man das Stück haben möchte. Mhm. Aber noch wichtiger ist irgendwie auch eine menschliche Überzeugung, dass die Leute das gerne machen und irgendwie ohne das Gefühl, dass es eine Pflicht ist oder Druck oder Befehl, sondern in einer Atmosphäre von Zusammenhalt und Kollaboration, Zusammenarbeit. Und das ist die nächste Phase. Also die erste Phase, wo ich alleine sitze und am Klavier oder in der Ruhe von den Vorstellungen selbst im Zug oder im Flug und so weiter mit der Partitur viele Momente verbringe. Das heißt für eine komplexe Symphonie oder eine Oper auch viele Monate. Mhm. Dann die zweite Phase, die gesellschaftliche sozusagen, ist etwa eine Woche von Arbeit mit dem Orchester, wo wir uns trainieren, wirklich proben, wie man sagt in unserer Branche, das Produkt dem Publikum am besten zu bringen. Und das ist echt ein paar Tage intensiv, aber mit gewissen Regeln. Die Musiker können nicht vom Morgen bis zum Abend spielen, sondern in gewissen Diensten, wie wir das organisieren. Mehr oder weniger machen das alle Orchester der Welt ähnlich. Mhm. So etwa wie in der Schule. Es hat gewisse Limitationen, wie viel man in einem Go machen kann und wie viel nicht. Und dann kommt eine Zwischenphase, das ist die Generalprobe, wo man spielt, aber normalerweise als ob es ein Konzert ist, aber ohne Publikum. Und dann kommt die Krone und das Ziel aller Aktivität, das ist das Konzert, normalerweise mehrere, also nicht nur einmal, sondern ein paar Mal ab und zu reisen. Oft auch Aufnahmen, das sind andere Aktivitäten wieder mit anderem Gefühl. Und dann wird es sehr bunt. Also meine Arbeit besteht wirklich von verschiedenen Facetten oder Phasen, die sich voneinander sehr unterscheiden, aber die alle sehr spannend sind.
Klingt so. Lassen Sie uns kurz über die Arbeit mit der Partitur sprechen. Mhm. Das ist ja gerade für ein symphonisches Werk meist ein sehr großer Band mit teilweise hunderten Seiten, in denen die Noten für alle Instrumentengruppen zusammengefasst sind. Diese Kodifizierung, wie Sie sie genannt haben. Wenn Sie die anschauen, hören Sie schon in Ihrem Kopf, was da steht? Können Sie Noten in Ton im Kopf übersetzen oder müssen Sie ein Klavier oder ein anderes Instrument haben?
Je nachdem, was es ist, ganz ehrlich gesagt, die Komplexität des Stücks unterscheidet sich wahnsinnig Stück für Stück. Sagen wir so, für die Leute, die sich das vorstellen wollen, wenn es eine Mozart-Symphonie ist oder Haydn oder sowas, Schubert, dafür brauche ich keine externe Hilfe. Das ist klanglich und harmonisch und wegen Struktur für mich schon, und nicht nur für mich, aber für alle Dirigenten, die trainiert sind und erfahren, glaube ich, schon relativ simpel, sich das alles vorzustellen. Aber wenn es, sagen wir, ein Stück von Gustav Mahler oder Richard Strauss wäre, das ich noch nie in meinem Leben gehört hätte, dann braucht man eigentlich viel harte Arbeit, entweder in Stages, wieder in Sektionen, dass man sich irgendwie nur kleinere Teile von dieser Struktur vorstellt, oder muss man das am Instrument Klavier normalerweise spielen, oder hilft natürlich eine existierende Aufnahme, die dann beschleunigt irgendwie die Arbeit an dem Stück. Das heißt, wenn man das schon einmal gehört hat, ist die Vorstellung der Klänge dann auch ohne Hilfe viel einfacher. Mhm. Das hatten die Musiker der Vergangenheit viel schwerer. Gleichzeitig war die Musik der Vergangenheit, also je weiter in die Vergangenheit wir gehen, strukturell relativ sprechen einfacher. Mhm. Natürlich die große Barockmusik oder komplexe Polyphonie von Renaissance war auch sehr, sehr schwierig, also echt kompliziert. Aber generell gesagt, näher zur Gegenwart wird die Struktur und diese Möglichkeit, sie mit einem Blick zu verstehen, größer, also schwieriger oder komplexer. Und also ich persönlich kombiniere verschiedene Methoden. Mhm. Also ich probiere immer gewisse Zeit mit der Partitur ohne externe Hilfe zu verbringen. Es hat was zu tun mit einer Intimität auch. Es gibt eine Freundschaft zwischen mir und dem Komponisten irgendwie, wo ich auch niemanden anders präsent haben möchte. Ich will diese intime Zone auch oft erleben. Aber wenn es sehr schwer ist, es hilft wahnsinnig. Zum Beispiel einige Aufnahmen, die existieren, auch für den Vergleich von Interpretationen und Ansichten zu haben. Und das, wie gesagt, beschleunigt das Gefühl und das Ergebnis sehr.
Sie haben mal gesagt, dass Sie bei einer Partitur von Dvorak ganz viel über seine Persönlichkeit sehen. Sie sehen darin, was er für ein Mensch war. Können Sie mir das ein bisschen genauer erklären? Weil da steht ja jetzt nicht drin, heute fühle ich mich schlecht oder ich ärgere mich so über jenes und dieses, sondern alles, was Sie haben, ist, wie er Musik beschreibt.
Ja, aber Musik, die Natur der Musik entspricht irgendwie der Natur des Menschen. Es ist ein bisschen weniger mit dem Alltag verbunden als mit dem Charakter oder mit der generellen Einstellung zum Leben und Glauben und Überzeugungen und so weiter. Und man fühlt schon zum Beispiel, wenn, sagen wir, man zwei bekannte Komponisten vergleicht, die mir beide sehr wichtig und geschätzt sind, Dvořák und Brahms. Mhm. Ja, die waren Freunde übrigens und haben einander sehr geschätzt und unterstützt und haben in derselben Kultur gelebt. Okay, ein in Böhmen, ein in Wien, Deutsch und Tschechisch, aber trotzdem so zwei Seelen, die sehr nah zueinander waren. Und trotzdem kann man kaum einen größeren Unterschied sehen in dem Geistlichen zwischen den zwei, weil ein war ein so optimistischer Gläubiger, der alles eher aus der positiveren Seite gesehen hat und viel Hoffnung für die wichtigen Sachen im Leben hatte. Und das spiegelt sich irgendwie auch in den Stücken, wenn man einen tragischen Stoff komponiert und trotzdem so viele helle Momente irgendwie Lösungen findet, spürt man schon, was für ein Mensch hinter dem Stück stand. Wo Brahms ein tolles Herz im Leben eigentlich, auch auf der anderen Seite ein ironischer Kritiker von Sachen, die ihm nicht gefallen haben, der war ein Skeptiker. Also er auch in Kunst erlaubte er sich in seiner Einstellung keine falschen Hoffnungen vorzulegen. Also viele von seinen Stücken sind voll von dieser Spannung zwischen was man in der Realität möchte und nicht hat und deswegen fast manchmal bitter und sehr melancholisch und nostalgisch und ab und zu sogar hart und so weiter. Also an diesen zwei Beispielen wollte ich erklären, dass was man ist, das heißt überhaupt nicht, dass Dvořák unfähig war, etwas Böseres oder etwas echt Dramatisches zu komponieren oder dass Brahms nicht fähig war, die ganze Welt in seinen Tönen umzuarmen. Aber grundsätzlich strahlen sie etwas anders aus. Mhm. Und obwohl ich ein bisschen persönlich skeptisch bin, wenn die Leute, die zuhören, manchmal zu plakativ verbinden. Also zum Beispiel, der Komponist hat jetzt ein Kind verloren in seinem Leben und deswegen ist das Stück von dieser Zeit so traurig. Mhm. Ja, das muss der Tragödie entsprechen. Es funktioniert nicht oft genauso. Aber das Ganze, die Natur des Menschen, glaube ich, ist sehr klar in der Musik schon. Und ich würde fast sagen, auch wenn ich überhaupt keine autobiografische oder biografische Details über einen Komponisten hätte, sagen wir Dvořák, wenn ich nicht weiß, was für eine Person er überhaupt war, natürlich die konkreten Sachen kann ich nicht beurteilen, die muss man kennen, aber den Charakter oder die Natur könnte ich schon, nicht von einem Stück vielleicht, aber von einer Palette von Stücken schon nennen. Ich könnte sagen, das musste ein freundlicher und netter Mensch sein, weil die Musik zeigt es.
Wie viel von Ihnen selbst, von Ihrem Charakter, von Ihrer Persönlichkeit geht denn mit in die Werke, die Sie bearbeiten?
Ich glaube viel, aber das ist genau, was man sehr schwer selbst schätzen kann. Aber ich glaube, vielleicht in der Interpretation ist es ganz, ganz klar. Obwohl, wissen Sie, ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, die keine netten Menschen sind. Und dann sitzen sie am Klavier oder geigen sie oder sowas und produzieren die schönsten, freundlichsten Töne und balancieren irgendwie ihre Natur durch Musik machen. Also in jedem von uns gibt es verschiedene Zonen, nicht wahr? Also wir sind nicht einseitig so oder so. Und ich glaube, es ist am wichtigsten, wenn man Musik macht, besonders kollektiv mit anderen Leuten, dass es irgendwie geistlich so sehr positiv ist. Also dass man da nicht blockiert wird von verschiedenen komplexen Problemen. Ich weiß nicht. Ich glaube, Musik hilft da. Also viele Leute, die viele Probleme haben im Leben, wenn sie sich setzen, Musik zu machen und Musik echt lieben, werden wenigstens für die Zeit ein bisschen andere Menschen. Musik hat die Kraft, etwas Besseres in uns zu öffnen. Ich bin jetzt nicht so hoffnungsvoll, dass ich sage, Musik kann uns als Leute wesentlich ändern. Aber ich glaube, sie hilft, mehrere von diesen helleren Momenten in unserem Leben zu finden.
Da gibt es auch gerade ganz viel spannende Forschungen zu, weil Musik, die man liebt, tatsächlich dazu führt, dass Endorphine vom Körper selbst produziert werden und ausgeschüttet werden. Also was Sie sagen, ist wissenschaftlich total belegt. Es stimmt einfach.
Ich glaube schon.
Was fühlen Sie eigentlich, wenn Sie auf der Bühne stehen? Also wenn man Sie im Konzert sieht, das ist ja Hochleistungssport, was Sie da machen. Sie sind danach auch klatschnass geschwitzt. Sie springen, Sie sind im ganzen Körpereinsatz mit dabei. Sie haben ganz viel Emotion im Gesicht. Also es gibt viele Videos von Ihnen beim Dirigieren, die man sehen kann. Manche sehen aus, da sind Sie fast den Tränen nahe, so scheint es. Und in anderen lachen Sie fast mit dem Orchester zusammen. Was nehmen Sie in dieser Zeit eigentlich alles wahr? Also sind Sie da in einer Metaebene Ihres Bewusstseins unterwegs oder wie viel bewusst erleben Sie da eigentlich?
Ich glaube, ich bin vollkommen bewusst. Man kann das nicht, sich nicht erlauben, außer ab und zu Ausnahmen, Momenten. Natürlich sind wir Menschen. Aber es wäre falsch, sich vorzustellen, dass wir irgendwie uns verlieren im Prozess und sind in einer Rauschzone oder also wie von Drogen beeinflusst. Das ist nicht eigentlich, ist eher umgekehrt. Es ist eine verstärkte Konzentration. Also es ist, wenn Sie mich so fragen, ich überlege, ich bin im ersten Platz sehr konzentriert und fast also mehr konzentriert als beim Dirigieren kann man in der Musik, also immer wenn man Musik spielt eigentlich, nur Dirigieren ist sehr komplex und im Vergleich mit den Orchestermusikern zum Beispiel muss ich mental die ganze Zeit präsent sein und zwar nicht nur in der Aktivität selbst, also in den körperlichen Bewegungen und emotionalen Gefühlen, die man nicht zwingen kann, die irgendwie aus der Materie kommen. Aber man ist auch verantwortlich für die Laune, für die Atmosphäre der ganzen Sache. Das ist das Psychologische, was alle erfahrenen Dirigenten sagen, vielleicht das Schwerste oder das, was man am schwersten lernen kann. Und irgendwie hat man viel Macht im Sinne von dieser Laune und Atmosphäre und Ausstrahlung und Energie und das sind Sachen, für die wir am meisten da im Konzert stehen, weil für die Vorbereitung ist es zu spät, die Arbeit wurde schon gemacht und außer echt komplizierte Stücke, die unglaublich heikel sind wegen Zusammenspiel und organisatorische Sachen, ist es auch im Konzert schon, es läuft relativ selbstverständlich musikalisch gesehen. Man muss gewisse Indizien geben, ohne die es nicht geht. Aber generell könnte das Konzert irgendwie, wenn wir ja von der Qualität abgesehen, ohne den Dirigenten laufen. Also es ist nicht so, dass wenn der Dirigent stoppt zu dirigieren, dass das Konzert total also verloren ist. Aber diese Unifizierung, diese kollektive Einheit und die Energie, das hat der Dirigent wahnsinnig sehr in der Hand. Das heißt, wenn ich in ein Konzert käme und wäre total unzufrieden und bitter und einfach böse und ärgerlich, das würde heißen, das Konzert wird echt schlecht für alle. Und ich glaube, das würden auch die weniger sich auskennende Mitglieder des Publikums gleich sehen. Hm. Ja, also diese negative Energie. Und das ist die Sache, die eigentlich ich irgendwie auch bewusst immer probieren muss zu verursachen. Hm. Das ist meine Verantwortlichkeit. Es ist ein bisschen zu spät, dann zu überlegen, schaffen wir dieses oder jenes. Man muss einfach also ins Wasser springen und schwimmen. Aber dieses Atmosphärische, diese Energie, Vibration des Konzerts, das ist etwas, was ich sehr ernst nehme. Also ich komme und wenn wir anfangen zu arbeiten, wenn wir losgehen, bin ich höchst konzentriert. Und das, was Sie beschrieben haben, Springen, Schwitzen und körperliche Bewegungen, sind nicht mehr etwas, was ich überlege im Prozess. Das sind Sachen, die automatisiert sind. Aber nicht so im Sinne von Routine, sondern in dem Sinne, dass man auf dem Hörniveau operieren muss, damit man über Kunst, über Details, über Atmosphären, über diese schönen Facetten überlegen oder einfach fühlen kann.
Jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Jeder hat mal irgendwas Dramatisches, was im Leben passiert oder Sorgen oder fühlt sich krank. Wie schaffen Sie es, das im Konzert zu überspielen, ist vielleicht das falsche Wort, in den Hintergrund zu schieben und diese Atmosphäre herzustellen?
Es ist eine sehr gute Frage. Wenn es nicht echt schlimm ist, ist es für mich persönlich relativ einfach, weil man könnte es umdrehen. Eigentlich, es ist ein Mittel, es hilft mir, meine Situation viel besser zu fühlen. Also das ist fast ein therapeutischer Aspekt von Musik machen und auch von den Leuten umgegeben und so weiter. Aber das sind die Momente also einzige Momente von Unzufriedenheit oder Probleme oder Krankheiten und so. Es ist mir ab und zu passiert, dass ich mich wirklich krank gefühlt habe oder Magenprobleme zum Beispiel. Und es ist fast zauberhaft, dass mit dem Anfang des Konzerts das irgendwie verschwindet. Einmal war ich so sick, wie sagt man, also ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und irgendwie, wenn die Tür sich geöffnet und ich war auf der Bühne, es ging alles weg. Schwerer ist es, und da muss ich irgendwie sagen, dass ich nicht dank mir, aber dank der Konstellation ein glücklicher Mensch bin, dass ich das nicht habe, diese Konstellationen in meinem Leben. Aber wenn man echt ständig oder langfristig unzufrieden ist oder unglücklich sogar, das müsste sehr schwer sein, weil andere Leute ständig zu motivieren, sagen wir, glücklich zu spielen und selbst sehr unglücklich zu sein. Wenn das irgendwann passiert in meinem Leben, glaube ich, die beste Sache ist, abzusagen und eine Pause zu nehmen, bis man sich irgendwie wieder balanciert. Mhm. Weil echt für das Gefühl ist der Dirigent sehr verantwortlich. Und es macht überhaupt keinen Sinn, da zu stehen, ohne die Quelle von Inspiration und die Leute emotional und auch handwerklich und was auch immer zu leiten. Das muss schwer sein. Mhm. Also diese täglichen Probleme, heute ist nicht ein großer Tag und morgen Sorge und diese und jene, das ist kein Problem. Aber wenn es etwas Ständigeres wäre, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hm.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit großen Starsolistinnen und Starsolisten spielen? Also je nachdem, welches Instrument Sie spielen, haben manche von Ihnen Sie wirklich im Blick. Pianisten sind manchmal in Ihrem Rücken. Mhm. Und die haben ja schon auch eine unglaubliche Qualität im Spiel und sicherlich auch eine eigene Art von Interpretation von bestimmten Stücken. Wer ist da sozusagen der Chef?
Sie.
Die Solisten?
Ich habe das in meinem Kopf und Herz so eingestellt und es funktioniert, ohne dass ich mich irgendwie zu sekundär fühle. Wenn da ein Solist ist mit so viel Arbeit hinterher und mit kleinsten Details adaptiert und raffiniert vorbereitet, warum und oder wie könnte ich das irgendwie grundsätzlich stören? Es ist ab und zu der Fall, dass etwas, was ich höre, was sie machen, nicht nach meinem Geschmack ist. Aber trotzdem, also wir spielen normalerweise keine so 3-Minuten-Songs. Ja? Mhm. Und es ist immer wie im Tanz irgendwie, die Energie kommt hin und her. Also tatsächlich führt oder leitet ein Moment der Solist oder die Solistin und dann wieder ich. Aber generell, es geht um Dienen. Ich diene ihnen, dass sie sich gut fühlen. Wir sind immer einig, dass das, was der Komponist geschrieben hat oder einfach die Wirkung des Stückes uns sehr wichtig ist. Und auch wenn wir uns irgendwie unterscheiden in der Meinung, stört es mich nicht besonders. Und in jedem Programm, auch wenn wir dieses Problem ein bisschen größer hätten, dass wir nicht einig wären, dann ist es okay für mich. Ich überlasse das Hauptwort dem Solisten oder der Solistin und dann genieße sogar mehr mein eigenes Stück in der zweiten Hälfte zum Beispiel. Es passiert einmal pro 5 Jahren, würde ich sagen, dass ich jemanden treffe als Solist, mit dem oder mit der ich überhaupt kein gemeinsames Wort habe. Mhm. Und das ist unangenehm, aber dann wieder kann man sich vorstellen, okay, diese Woche ist schlecht, aber nächste wird wieder gut. Generell mag ich es sehr. Begleiten sozusagen, die Solisten zu begleiten, ist eine sehr angenehme Aufgabe für mich. Und fast, wissen Sie, der Dirigent ist immer irgendwie ständig verantwortlich für alle Entscheidungen der Welt, musikalisch genommen. Mhm. Und ich mag es sehr, dass einmal jemand anders die Hauptführung übernimmt. Mhm. Es ist eigentlich ganz angenehm, wie auch im Leben. Wenn ich nach Hause komme und plötzlich nichts dirigieren muss, bin ich sehr glücklich eigentlich. Man kann das nicht überleben, immer zu regieren. Mhm. Man muss immer die richtige Balance zu finden. Also das ist ein kleiner Teil davon.
Wir spielen mal Wunschkonzert. Entschuldigen Sie das Wortspiel. Sie dürfen ein Programm zusammenstellen mit Ihren absoluten Wunsch-Solistinnen und Solisten. Sie könnten sich jetzt einfach eine Liste zusammenstellen mit drei Leuten, wo Sie sagen, mit denen wollte ich schon immer arbeiten oder mit denen arbeite ich so gerne.
Nein, nein. So was kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist echt, es klingt als Phrase, aber wenn mich jemand fragt, die Hauptbeliebten Stücke zu nennen oder erwähnen oder Solisten, Solistinnen, das geht nicht. Ich bin nicht fähig. Es gibt so viele. Eigentlich habe ich diese Situation nicht gern. Das, was Sie jetzt vorlegen, kommt tatsächlich oft in meinen Plänen oder in meiner Arbeit mit meinem Kalender. Dass ein Veranstalter sagt, also Jakob, was möchtest du mit uns machen und mit wem? Ich habe große Probleme mit dieser Situation. Natürlich dann, ich bin fähig, eine Liste zusammenzufassen, wo ich so 20 oder 25 Leute nenne, die ich echt mag. Oder wenn ich schon weiß, es gibt ein paar, die ich genauso mag wie die anderen, aber ich habe sie lange Zeit nicht gesehen. Dann jetzt ist die Gelegenheit, dann kann ich das so machen. Auch mit den Stücken. Okay, was könnte ich machen? Ich bin bekannt, dass ich dann eine Liste gebe, die so 50 Kompositionen nennt. Und dann brauche ich jemanden, der sagt, aber ich möchte gern, dass du dieses Stück aus deiner Liste machst. Mhm. Und mit diesem Solist. Und dann sage ich, okay, das klingt fantastisch. Diese externe Aufgabe, diese Provozieren von was die anderen Leute von mir hören möchten, habe ich sehr gern.
Das nimmt Ihnen dann auch wieder die Pflicht, alle Entscheidungen zu treffen.
Genau. Entscheiden ist sehr schwer, wissen Sie.
Wenn Sie sagen, es fällt Ihnen schwer zu sagen, was sind Ihre Lieblingsstücke, was sind die besten Werke, das verstehe ich gut, weil ich finde, das ist eine total schwere Frage, auch sein eigenes Lieblingslied schon zu nennen, ne? Auch wenn man nicht in der Klassik unterwegs ist. Aber gibt es Werke oder Komponisten, die Sie nicht mögen?
Wahrscheinlich. Aber ich möchte kein Chamäleon sein, aber es ist jetzt auch schwer von der Seite zu sprechen, weil auch Dinge, die ich nicht so besonders bewundere, trotzdem sehe ich oft viele Qualitäten da. Das ist auch in den Probespielen oder so Auditions für die Sänger und so weiter. Es ist sehr schwer für mich, weil ich kann in jedem Mensch etwas Schönes zu entdecken. Und irgendwie finde ich das menschlich sehr wichtig, eigentlich als Einstellung. Also in der Branche ist es nicht möglich. Man muss sagen, das möchte ich und das nicht. Also es gibt auch Dinge, die ich spannend damals oder am Anfang meiner Karriere fand und nicht mehr so. Ja, ich nenne nur ein Beispiel. Ich habe damals als Junge sehr gerne Carmina Burana von Karl Orff dirigiert, weil ich fand das so energetisch und bunt und unglaublich spannend. Und dann habe ich das gemacht und wieder gemacht und plötzlich denkt man, okay, also es reicht jetzt. Und dann sind Stücke, die man 25 Mal dirigiert hat und trotzdem ist es immer ein Spaß.
Israel zum Beispiel?
Israel vielleicht ist ein Beispiel, aber Personal Record ist Moldau von Smetana, die ich jetzt 105 Mal dirigiert habe Und echt, also es kommt nicht jeden Tag, aber trotzdem im Durchschnitt alle 3 Monate oder sowas. Mhm. Und ich schätze das bis heute. Zum letzten Mal habe ich das mit jungen Leuten dirigiert in Westböhmen, mit den Studenten eigentlich. Und wieder haben wir zusammen entdeckt, was für ein spannendes Stück es war. Also gelangweilt werde ich von echt guten Stücken einfach nicht. Hm. Weil sie sind auch nicht wie Aufnahmen oder auch nicht wie Bücher. Einmal ein Buch geschrieben ist, man kann es nicht wesentlich ändern. Es ist, was es ist. Dasselbe mit den Bildern, mit Malerei, mit den Gebäuden. Stück Musik ist jedes Mal anders. Hm. Also diese Kodifizierung ist so eine Karte, eine Landskarte, aber der Ausflug durch das Land ist immer anders. Also die Karte bleibt und sie öffnet auch vielleicht andere Wege und Pfaden und so. Aber das, was man empfindet im Gefühl, ist immer anders. Weil Licht ist anders und Laune ist anders und so weiter. Und ich glaube, Musik operiert genau in diesem Bereich von Gefühlen. Hm. Also, und dazu noch andere Musiker spielen, andere Seele, andere Konstellationen von Programmen. Wir sind energetischer oder mehr müde oder sowas. Wir spielen für verschiedene Leute in verschiedenen Ländern. Ja. Wir spielen für Leute, die das nie gehört haben, und dann für die Kenner, die jede Note verstehen. Also unendliche Reihe von Konstellationen.
Ist es was anderes, die Moldau in Prag zu spielen, als in Tokio?
Ja, aber ja, was erwarten Sie jetzt? Wäre es schöner oder schwerer, in Böhmen Moldau zu spielen?
Ich würde sagen, eher schwerer.
Eher schwerer, ja.
Aber auch mehr Reaktionen.
Für viel mehr Vorurteile und Erwartungen. Hm. Das Problem in meinem Beruf, glaube ich, ist für uns selbst und auch für das Publikum und für unsere Kommunizierung zu viel konkrete Erwartungen. Hm. Das blockiert man. Das ist mein Credo sowieso im Leben, dass ich nichts Konkretes erwarten sollte. Weil wenn man zu konkret etwas erwartet, kann man nur enttäuscht sein. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn man etwas Konkretes will, es kommt immer was anderes. Mhm. Weil was man will, kann man einfach nicht haben im Detail.
Das wäre wahr.
Also wenn man als Zuhörer ins Konzert geht und sagt, und jetzt möchte ich das Stück so hören, wie ich das aus meiner beliebten Aufnahme kenne, oder was ich auch emotional aus dem Stück nehmen möchte, und dann bieten wir was anderes an, ist der Zuhörer enttäuscht. Mhm. Also manchmal ist es eigentlich schöner, unbekannte Stücke zu spielen, weil dann wird die Reaktion irgendwie reiner und direkter. Mhm. Nicht destilliert durch diese Erwartungen.
Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen auf Ihre Kindheit. Sie haben ja schon eine frühe musikalische Ausbildung gehabt, aber Sie sind nicht den ganz klassischen Weg gegangen, um Dirigent zu werden. Sie haben noch einen kleinen Abbieger in Richtung Naturwissenschaften gemacht, waren ein bisschen rebellisch unterwegs. Mögen Sie mir mal Ihren Weg zu Ihrem Job erzählen? Also wie sind Sie Dirigent geworden?
Wenn ich wüsste. Also meine Familie ist keine Familie von Musikern, also niemand eigentlich. Ich war damals in dem Alter von 1 bis 10 Only Child, der Einzige. Mhm. Ja. Und Musik war für meine Familie etwas, was man einfach im Leben ständig oder regelmäßig hatte. Aber nichts als Beruf, und sogar spielte in der Familie aktiv niemand. Also wir machten zusammen Musik nicht zu Hause. Aber wir hatten viele Schallplatten, wir gingen ins Konzerte und in die Oper, und es gehörte zu unserem Leben, von Musik umgegeben zu sein. Also nicht heftig, nicht oft, nicht zu oft, aber regelmäßig. Mhm. Und ich glaube, in dieser Umgebung habe ich relativ früh gezeigt, mehr von dem Interesse in diese Richtung als andere Richtungen. Mhm. Also wie jeder Kind habe ich gemalt, gezeichnet und getanzt oder was Sport gemacht und so weiter. Aber es war klar, dass ich hatte diese starke Inklination, Musik zu machen und also gut singen und guten Rhythmus zu haben und so weiter. Und damals kam in mein Kindergarten eine gewisse Delegation von Lehrern, die nachgesucht haben, Kandidaten sozusagen, für ein Projekt der Grundschule mit erweiterter Dotation von Musikunterricht. Das war, wie wir schon ein bisschen erwähnt haben, vielleicht auch mit Wissenschaft gebunden, diese Idee, dass wenn man mehr Musik hätte in dem Unterricht generell, hilft es der Entwicklung der Psyche und auch des Körpers und das alles. Und es wurde nach der Forschung meinen Eltern einfach angeboten, dass ich den Talent gezeigt habe oder gezeigt habe und dass ich partizipieren könnte. Und ab in dem Moment haben also meine Eltern irgendwie die starke und dann immer weiter gehaltene Entscheidung genommen, dass sie diese Sphäre in meinem Leben, unabhängig, ob ich Musiker werde oder nicht, einfach pflegen möchten und unterstützen. Und auch eigentlich zum Teil mit Druck. Mhm. Also sie haben gefunden, dass ich diesen Talent hatte und dachten, wir müssen jetzt dabei stehen, dass diese Talent sich entwickelt. Mhm. Also ich musste üben, ich musste spielen. Ich hatte das relativ gerne, aber relativ sage ich, weil wie jedes Kind möchte ich oft viel mehr außen sein und Sport spielen und was auch immer. Und nicht am Klavier sitzen. Mhm. Und zauberhafte Resultate hatte ich auch nicht. Also ich war immer in der Klasse irgendwie der Beste in der Konstellation. Aber Wunderkind war ich nicht. Mhm. Am Klavier oder mit ich habe Blockflöte gespielt und dann Trompete und Posaune und so weiter. Und trotzdem haben Leute in meiner Umgebung überlegt, ob ich eigentlich ein Musiker werde, weil in der Umgebung stach ich irgendwie aus. Ich war außerordentlicher als die anderen Mitschüler. Und da wollte ich es einfach nicht. Und das war die Rebellion sozusagen. Interessant war, dass als ich meine Mitschüler vor ein paar Jahren gesehen habe, von der Grundschule. Ich habe so erzählt in einem Moment, dass ich erst am Gymnasium, wohin ich gegangen bin, nicht am Konservatorium, mich entschieden habe, jetzt Musik muss es sein, weil Naturwissenschaften oder Philosophie oder Sprachen und so weiter, ist alles schön, aber Musik kann nicht fehlen. Mhm. Und sie haben gelächelt oder sogar gelacht und haben gesagt, das ist alles Quatsch, weil du hast schon in der ersten Klasse oder in dem ersten Jahr, einfach wenn die Lehrerin uns gefragt hat, also Kinder, was möchten Sie im Leben sein? Also als Sechsjährige hast du gesagt, ich möchte Dirigent sein.
Ach.
Und das habe mich überhaupt nicht, daran habe ich mich nicht erinnert. Das war unbewusst. Aber es musste etwas zu tun damit haben, dass ich damals viele Dirigenten in den Konzerten schon gesehen habe. Und zwar nicht so Education-Konzerte, aber die Eltern haben mich immer einfach in die normalen Konzerte gebracht. Das war eher das, was mich interessierte. Nicht so das Schulkonzerte oder sowas. Das war für mich so, ich weiß nicht, nicht gut genug. Ich wollte das, die echte Sache. Und da saß ich in einer Bruckner-Symphonie und manchmal mehr interessiert, manchmal weniger. aber trotzdem fasziniert von dem Beruf des Dirigenten. Und ich glaube, mein Vater, der ein Architekt ist und Kunst als die schönste Sache im Leben anschaut, glaube ich, hat, wenn ich so den Enthusiasmus gezeigt habe, hat gesagt, ach, das wäre toll, ein Leben des Dirigenten, das wäre, du wärst ein glücklicher Mann, ja, sowas. Ich weiß nicht, aber wie ich ihn kenne. Und irgendwie waren meine Eltern und die ganze Familie, obwohl sie keine Musiker, oder deshalb, glaube ich, weil sie keine Musiker waren, haben mir nie die Zukunft des Künstlers in schwarzen Farben gemalt. Also das hören wir oft. Mach was Echtes, also etwas, was, womit du Geld verdienst. Kannst. Also nicht die Existenz des armen Künstlers und so weiter. Und das habe ich nie gehört. Ich habe immer gehört, also wenn du einen Beruf findest in der Kunst, zum Beispiel in Musik, den du echt magst, wirst du ein glücklicher Mensch.
Hat er recht gehabt?
Genau das ist passiert. Und ja, ich stimme zu, dass es für Leute, für die es nicht so einfach war, den Weg in die Zukunft auch oft sehr hart haben. Ich habe auch viele Kollegen, die echt nicht viel Geld verdienen und keinen Erfolg haben. Aber ja, das ist schon, das muss man zustimmen. Aber ich kann nicht andere Gefühle haben als meine eigenen. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich mache, was ich mache.
Lassen Sie uns kurz über Jiří Belohlávek sprechen. Den habe ich bestimmt total falsch ausgesprochen. Entschuldigung
dafür.
Ein bisschen
anders geht's.
Wer ist das und warum hat er so eine unglaublich große Rolle in Ihrem Leben gespielt?
So, das Jiří Belohlávek ist mein Lehrer. Der ist leider schon gestorben. Ein paar Jahre her. Und ich mag das Wort nicht besonders gerne, aber man könnte sagen, ein Mentor von mir, eher ein Freund, ein Lehrer, der später ein Freund geworden ist. Und er war, als ich Teenager war und diese allen Gedanken hatte, was ich im Leben machen könnte und möchte, war er ein von den besten, wenn nicht der beste Dirigent in unserem Land. Und er kombinierte was man nicht oft sieht, eine große Karriere des Dirigenten, auch in der ganzen Welt. Und trotzdem hat er regelmäßig und mit viel Widmung unterrichtet. Und also wir hatten Chance, alle von seinen Studenten einfach mit einer Person zu arbeiten, die sehr großzügig war, die uns viel Kenntnis und Kunst gezeigt hat und gegeben hat, viel Inspiration und die auch sehr menschlich geblieben ist. Also es hat uns sehr inspiriert und glaube ich, irgendwie geistlich mit unseren Inklinationen waren wir auch sehr nah zueinander. Und das heißt, besonders später, wenn ich schon nach der Schule meine eigene Karriere hatte, haben wir oft korrespondiert, uns getroffen und konsultiert. Und ich vermisse ihn sehr, weil es ist nicht so einfach, wie es klingt, besonders für die relativ einsame Figur vom Dirigenten, einen Partner zu finden, mit dem man echt die konkreten Details des Berufs konsultieren kann. Weil eigentlich fast muss man entweder ein Musiker sein, obwohl der oder die kein Dirigent ist, hat diese dirigentischen Gedanken oder Vorstellungen, Oder muss es ein anderer Dirigent sein, der versteht, worüber ich überhaupt spreche? Und da gibt es viel Konkurrenz natürlich. Mhm. Und wir haben wenige Chance, einander zu treffen, weil wenn ich irgendwo bin und dirigiere, sind die anderen Dirigenten nicht da. Mhm. Also Freundschaft zwischen Dirigenten, also echt für regelmäßige Treffen und Besprechungen ist relativ selten der Fall. Und hier hatte ich eine Person, die trotz dem alten Alterunterschied sehr offen war und immer bereit, Ratschläge zu geben. Aber sehr menschlich, ohne, wie sagt man, Patronizing, ohne immer das Gefühl zu wecken, dass er wichtiger und erfahrener wäre als ich. Und das war unglaublich hilfreich. Und jetzt vermisse ich eine solche Person. Ich habe viele Freunde unter den Musikern, aber da wir teilen viele Gefühle und Lieben Richtung Musik, aber das echt Dirigentische kann man auch mit ihnen nicht so einfach diskutieren. Hm. Auch Alltagssachen, ja, das Geschäft sozusagen, das, was man organisieren muss, was, wenn man im Podcast darüber sprechen würde, ist irgendwie mondän. Ja? Hm. Es ist keine Kunst, keine Spannung der Musik selbst, sondern das alles, die Soße, die man irgendwie auch schaffen muss. Die Agenturen, die Verträge, die Planungen, wie man Ja sagt, Nein sagt, wie man behandelt verschiedene Situationen. Das ist schon auch der Teil des Lebens. Und da kann der erfahrene Kollege viel helfen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gelesen mit Joanna Malwitz. Das ist die Chefdirigentin des Berliner Konzerthausorchesters. Und in diesem Interview ging es unter anderem um die Frage, warum Frauen noch so eine Ausnahme am Dirigentenpult sind. Haben Sie dafür eine Erklärung? Gibt es eine Theorie in Ihrem Kopf dazu, warum das so eine Männerdomäne ist?
Tradition. Es ist einfach, natürlich, ich bin sehr entspannt in diesem Bereich, weil ich sehe eine konstante Entwicklung zur Änderung. Konstant. Und ich habe nie ein Gefühl gehabt, dass man muss das irgendwie zwingen oder unter Druck nehmen, weil ich glaube, alle von uns und die Orchester selbst sich wünschen, dass es eigentlich so equal, wie sagt man, gleich wird. Ja?
Gleichberechtigt.
Also, und es ist auf dem Weg. Mhm. Es ist nur noch nicht fertig, dieses Prozess. Mhm. Natürlich spielen viele Vorurteile eine Rolle, zum Beispiel wie sich die Musik im Orchester selbst fühlen, wenn sie von einem Mann oder von einer Frau geleitet werden. Es weckt verschiedene Gefühle. Aber man sollte sich nicht vorstellen, zum Beispiel, das möchte ich eigentlich erwähnen, dass, sagen wir schwarz-weiß, dass wenn eine Frau jetzt kommt und dirigiert, dass die Männer im Orchester, die gewohnt sind, mit dem Dirigenten zu arbeiten, die Frau mehr kritisieren würden oder einfach weniger natürlich fänden oder sowas. Es ist eigentlich sehr oft der Fall, dass die Frauen, die Dirigentinnen, sehr heftig in konkreten Fällen von den Frauen im Orchester kritisiert werden. Ja. Okay. Also ich glaube, es ist überhaupt keine direkte Verbindung zwischen Geschlecht und Schätzen von Qualität. Ich glaube, alle Musiker im Orchester schätzen die Qualität unabhängig meistens von was für eine Person es ist. Natürlich, jedes Orchester ist anders. Also einige Orchester sind sehr divers und bunt in Meinungen und Backgrounds und Vorstellungen. Einige sind ein bisschen so wie eine Masse, ja, wegen Überlegungen über, wie es sich fühlen sollte. Aber grundsätzlich wollen alle die beste Qualität. Und ich glaube, diese Tradition, wie auch viele Traditionen, die in allen Bereichen des Lebens funktionieren und in Kunst viel, also es ist auch Interpretation und so weiter, bringen einfach das Gefühl, dass immer, dass es lange Jahrzehnte, Jahrhunderte normal war, den Dirigenten als die Dirigenten zu sehen. Aber wenn ich muss also sagen, meine Überzeugung ist, wenn dann eine Dirigentin kommt und zeigt eine höchste Kompetenz und menschliche Qualität, dann eigentlich wird noch doppelt umarmt sozusagen mit Sympathie als die Dirigenten, weil die Gesellschaft ist einfach reif und bereit, diese Entwicklung, diese Änderung für mehr Egalität sozusagen umzuarmen. Wir wollen das eigentlich alle, aber es muss sich irgendwie in der Tatsache verwirklichen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen, je nachdem auch, wie man das macht körperlich, ja, es kann auch sein, dass die Dirigentin als Ganze müssen sich noch entwickeln in die echte, entsprechende Körpersprache und Taktik von Arbeit und irgendwie die echte zeigen, was sie als Persönlichkeiten sind, noch authentischer finden, zeigen. Und auf der anderen Seite müssen die Orchester irgendwie auch total andere Wege zum Dirigieren kennenlernen und testieren, dass die funktionieren. Dass es nicht nur so gemacht wird wie 200 Jahre, sondern auch anders. Aber ich bin ganz optimistisch hier. Ich glaube, es entwickelt sich zum richtigen Ziel und es ist nur die Sache von Zeit. Also diese Tendenz wird sich nicht stoppen. Es ist absolut klar. Und zum Beispiel im Komponieren, wo es auch so war, dass es alle Komponisten, fast alle erfolgreiche Komponisten in der Vergangenheit Männer waren, also Frauen haben immer auch komponiert und geschöpft, aber natürlich irgendwie wenige Chance hatten, außer Ausnahmen, sich bekannt zu werden. Und das ist jetzt, würde ich sagen, sicher 50-50 in diesem Bereich, was auf den Programmen stehen von zeitgenössischer Musik, sind Frauen sicher nicht hinter den Männern. Also ich glaube, Dirigieren kommt auch. Es ist nur Sache der Zeit.
Wir müssen natürlich noch über das Bamberger Orchester sprechen. Sie spielen ja nicht nur hier, sondern mit den bedeutendsten Orchestern dieser Welt mittlerweile, also New York Philharmonic, Boston Symphony. Sie spielen mit dem Gewandhausorchester in Leipzig, das ja auch in Deutschland zu einem der absoluten Premium-Orchester zählt. Los Angeles Philharmonic in Melbourne. Überall auf der Welt sind Sie unterwegs. Trotzdem haben Sie gesagt, und zwar etwas vorzeitig, Sie bleiben bis 29 in Bamberg. Sie bleiben hier Chefdirigent. Sie könnten überall auf der Welt spielen. Warum bleiben Sie in Bamberg? Was gibt Ihnen die Motivation, in dieser kleinen Stadt mit diesem Orchester weiterzumachen?
Die Motivation ist das Orchester. Die sind einfach fantastische Musiker, fantastische Institution mit in heutzutage sehr erschütternder Welt, irgendwie mit viel Stabilität, würde ich sagen, in allen Sinnen. Also Ruhe für fantastische, detaillierte Arbeit in der menschlichen Umgebung mit einem tollen Leuten im Publikum, also mit echt treuen Abonnenten und zufriedenen Unterstützern, mit viel Reisen, mit viel Aufnehmen, mit guten Zielen, Plänen, die eigentlich, wenn wir die verwirklichen wollen, besonders Richtung Reisen, Aufnahmen, Programmierungen und so weiter, brauchen wir sowieso die Zeit. Wenn ich es nicht verlängert hätte, müsste ich viele von den existierenden Plänen eigentlich absagen. Und echt gesagt, also ich bin wieder nicht so, ich habe keinen Mangel an abenteuerlichen Vorstellungen. Also ich kann mir auch verschiedene Wege vorstellen. Ich habe akzeptiert diese Rolle an der Royal Opera House mhm. Covent Garden. Das ist was anderes. Das wird schon spannend, die zwei mhm. zu kombinieren. Aber wegen Orchester selbst, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das vernünftig und mit Empfindung menschlich wie auch beruflich vergleiche, habe ich kein Angebot bekommen, und ich habe viele Angebote bekommen, keine Angebote, die irgendwie so qualitativ fantastisch wären als die Bamberger Symphoniker. Und warum sollte ich etwas ändern und wechseln, was mich glücklich macht? Mhm. Natürlich gibt es eine gewisse Limitation, wie lange man echt einander grundsätzlich inspirieren kann. Also übertreiben möchte ich es nicht. Mhm. Ich würde sagen 99%, dass das echt der Schluss wird, mhm. 29, weil ich möchte auch die fantastische Verbindung mit den Musikern hier nicht als sich verschlechternd beobachten. Also mhm. ich möchte in einem guten Moment weggehen, wo man sagt, okay, wir hatten viel Spaß zusammen. Aber es ist jetzt noch viele Jahre mhm. und es werbt mir mein Herz und mein Gefühl sehr, wenn ich sehe, dass was ganz typisch ist in der Welt eigentlich, dass der Dirigent und das Orchester nach ein paar Jahren irgendwie routiniert werden und fast, also kein mehr Enthusiasmus, und es ist echt die Zone, man sagt, okay, so Vernunft Beziehung sozusagen. Mhm. Es funktioniert und deswegen sind wir zusammen und man ist nicht mehr gespannt von dem anderen. Mhm. Ich würde sagen, dass bei uns ist die Spannung, die positive Spannung, der Enthusiasmus immer noch da. Natürlich haben wir ein bisschen Up and Down Momente, mhm. wie auch in jedem Verhältnis, aber ich bin mit den Musikern sehr gerne und ich spüre sie auch mit mir. Und wir haben so tolle Momente nach diesen jetzt 6 oder 7 Jahren oder mehr.
Mehr, sie sind seit 2016 hier.
16,
sind
schon 8 Jahre. Es ist immer frisch. Hm. Und das ist etwas, was auch das Publikum beobachtet. Jetzt waren wir in Prag zum Beispiel, bei mir zu Hause mit den Bamberger Symphonikern, und wir hatten auch dieses Projekt zusammen mit der Tschechischen Philharmonie, Mahler 7. Und es war erstaunlich schön zu beobachten, auch wie außergewöhnlich die non-Bamberger Musiker die Konstellation gesehen haben. Also es ist echt so, nach 8 Jahren mögt ihr einander immer noch. Das ist ungewöhnlich und ich bin sehr stolz darauf. Ich bin überzeugt, dass es etwas wahnsinnig Schönes ist, und ich schätze diese Treue, diesen Vertrauen und diese intensive menschliche Verbindung.
Das ist eine ganz schöne Liebeserklärung, die Sie da gerade gemacht haben. Die Bamberger Symphoniker sind ja sehr eng mit ihrem Heimatland verbunden. Tschechien ist die Wiege der Bamberger Symphoniker, wenn man so will, und es ist auch ihre. Das ist natürlich in ganz vielen Gesprächen, die mit ihnen geführt werden, über die Bamberger Symphoniker immer wieder ein Thema. Da wird immer wieder der Kreis schließt sich, und natürlich spielt das Bamberger Orchester mit dem böhmischen Klang. Das sind immer wieder diese Parallelen, die gezogen werden, diese Verbindungen, die aufgemacht werden. Wie viel davon spüren Sie wirklich? Ist das ein theoretisches, historisches Konstrukt, das da ist? Oder ist das auch ist es überhaupt noch spürbar, wenn man mit einem Orchester spielt, das irgendwie ich glaube, 19 Nationen mittlerweile vereint, von denen nicht die meisten Musiker tschechische Wurzeln haben. Also wie realistisch ist das?
Ja, also wir möchten jetzt unsere PR nicht zerstören. Oder? Wir haben ein Waffen gefunden in unserer Welt, wo man wirklich so Geschichten schöpfen muss, damit man überhaupt gemerkt wird. Mhm. Wir haben etwas Authentisches gefunden, was Wahrheit entspricht und was positiv ist und womit wir alle auch mit der Repertoirewahl und mit der Beschreibung, wer wir sind, sehr gut irgendwie sehr gut leben können. Mhm. Es hilft uns, diese Geschichte. Die ist wahr und die hat, die spiegelt sich in, was wir jetzt zusammen sind. Ich glaube, kulturell ist das Orchester immer noch sehr nah zu meinem Land, nicht nur theoretisch, sondern echt. Wir verwirklichen das auch mit unseren Aktivitäten, mit diesen Verbindungen wie Prag-Residenzen und so weiter. Das Repertoire sowieso. Bamberger Symphoniker spielen das tschechische Repertoire, wenn wir darüber sprechen, echt gut. Mhm. Und mir fehlt da nichts Wesentliches. Das muss man schon sagen. Das ist nicht nur, dass ich mich gewohnt habe und irgendwie, dass ich diese Linie von dem böhmischen Klang irgendwie erfüllen möchte und deswegen. Nein, wenn ich aus Tschechien hierher komme und hier Smetana, Dvořák oder Janáček, Martinu spiele, fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und ich glaube, es wird auch anerkannt in Böhmen zuteil, außer Leute, die so viele Vorurteile haben, dass sie immer sagen, niemand außer Tschechen kann tschechische Musik so gut spielen. Das ist ein Quatsch, natürlich. Mhm. Aber dass ich täglich in der Arbeit selbst an der tschechischen Identität oder böhmischen Identität bewusst arbeiten würde, das nicht. Mhm. Also ich verwirkliche irgendwie diese Identität so schwarz-weiß gesagt damit, dass ich Tscheche bin. Mhm. Dass ich diese Inklinationen zu der tschechischen Kultur sowieso habe. Mhm. Und das zeigt sich. Und das Orchester, und das ist schon für mich sehr berührend, hat nie einen Widerstand gehabt oder sie war nie dagegen, wenigstens nicht explizit. Natürlich werden sich sicher Leute finden, die sagen würden, wenn sie ein bisschen entspannt werden, okay, also wieder ein tschechisches Stück oder wieder diese Inklination. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es ein Repertoire, ein Bereich, das das Orchester sehr gerne mag. Mhm. Und sie sind sehr gut darin. Also warum sollten wir diese Geschichte nicht vorlegen, wenn sie wahr ist? In Worten den böhmischen Klang zu erklären, ist sehr schwer. Mhm. Ich würde sagen, die Bamberger Symphoniker sind sicher näher zu, was man kennt aus Tschechien, als die Berliner Philharmoniker oder ein Orchester aus Stuttgart oder sogar sagen wir sogar Leipzig oder Dresden, Gewandhaus oder Staatskapelle. Ähnlich finde ich das zum Beispiel im Orchester von anderen Perspektiven, aber ähnlich in dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zum Beispiel. Ja. Mhm. Da finde ich auch viele Affinitäten oder Ähnlichkeiten. Vielleicht gibt es etwas Näheres zwischen Böhmen und Bayern. Ich weiß nicht, auch vielleicht in der Kultur und Volksliedern und so weiter. Hm. Also je nachdem, was für eine Perspektive man nimmt, wenn man an Bamberg oder Bamberg selbst aus einer amerikanischen Perspektive anschauen möchte, dann ist es fast dasselbe wie Böhmen. Mhm. Ja? Wenn man das ein bisschen detaillierter umarbeiten möchte, dann ist der Unterschied immer relativ groß. Und die Tonproduktion, wie die Streicher klingen und wie die Holzbläser und Blechbläser spielen, ist schon anders. Mhm. Und erstaunlich haben wir explizit keinen Tschechen im Orchester, außer mich. Wir haben Lucy in Celli, die eine Tochter von tschechischen Eltern ist, aber wir haben so viele Nationen, fast 25, neben Deutsch und keinen Tschechen. Das ist auch so interessant. So übertreiben möchte ich das nicht. Das ist kein Thema, das mich täglich beschäftigt. Mhm. Aber ich bin froh, dass was ich bin mit meiner ganzen Kultur in Bamberg so warm und herzlich verstanden wird.
Mhm. Können Sie mir erklären, was das Bamberger Publikum so besonders macht? Ich meine, selbst das Publikum ist ja hier preisgekrönt, das muss man ja auch sagen, das schafft auch nicht jedes. Was ist in Bamberg anders als in anderen Städten?
Also ich glaube, das Publikum hier schätzt das Orchester wahnsinnig sehr und sie wissen, was für ein, wie sagt man, Juwel es ist. Mhm. Ja?
Ein Juwel, ja.
Das Orchester ist etwas, was in der Wichtigkeit der Ausstrahlung, kulturell gesagt, sagen wir, noch größer ist als die Stadt selbst. Mhm. Und Größe besonders in der Möglichkeiten von Kommunizieren mit der anderen Welt. Also Leute wissen, wie schön die Stadt Bamberg ist. Aber es ist nicht so einfach für die Amerikaner oder Japaner, nach Bamberg zu kommen. Mhm. Und jetzt haben sie plötzlich ein bisschen von unserer Kultur vor sich, wenn wir in Amerika oder Japan spielen. Und ich glaube, das könnte auch bittersüß sein, diese Verbindung zwischen dem Publikum oder zwischen den Einwohnern der Stadt und dem Orchester. Aber hier ist die Tradition von Unterstützung des Orchesters so wahnsinnig groß. Und die Zufriedenheit, natürlich erfüllt es mich mit den schönsten Gefühlen, aber die Zufriedenheit des Publikums mit damit, was wir machen, ist enorm groß. Das hat sich auch in der Covid-Zeit zum Beispiel gezeigt. Ja, also, so viele Institutionen der Welt hatten echte Probleme, das Publikum zurückzubekommen nach der Pandemie. Und hier haben wir auch diese Phase gehabt, wo es schwerer war, dass Leute vorsichtiger waren und so weiter. Aber wir sind total zurück und das Publikum ist begeistert. Und ich glaube, es gibt auch eine Kultur von Vertrauen an der Seite des Publikums, dass sie wissen, wenn, auch wenn wir Stücke vorlegen, die nicht bekannt sind oder weniger normal im Repertoirebereich, dass sie trotzdem interessiert sind und kommen, weil sie schätzen unsere Wahl generell und die Kultur an unserer Seite, dass wir uns immer fragen, okay, was sollten wir machen, außer auch dem Bereich von ein bisschen von stimulieren und provozieren und Entdeckungen. Mhm. Was sollten wir echt machen, dass unser Publikum zufrieden ist? Es ist echt eine Beziehung, ein Verhältnis mit Verantwortlichkeit für die andere Seite, also uns schätzen. Und unser Publikum ist sehr warm und sehr präsent und auch sehr flexibel. Ja, sie kommen an verschiedenen Tagen der Woche und verschiedenen Stunden. Und natürlich sind sozusagen, es ist immer die Aufgabe für uns, auch das neue Publikum zu gewinnen. Aber trotzdem ist es schön, dass man sagen kann, das Publikum, das wir schon jetzt haben, ist etwas Besonderes.
Ich muss Sie jetzt trotzdem zum Schluss als letzte Frage um eine Auswahl bitten, auch wenn das schwer fällt. Stellen Sie sich vor, jemand hat noch nie ein Stück von den Bamberger Symphonikern gehört und soll ein Gefühl davon bekommen, was ist ein typisches Spiel? Was ist ein typischer Klang? Welche Aufnahme, welches Stück würden Sie empfehlen? Gibt es eins, das bezeichnend ist für die Bamberger?
Ich würde sagen, zwei Sachen. Also echt das Gefühl, was wir zusammen als Team sind, da würde ich mein Vaterland von Smetana empfehlen, weil das echt authentisch darüber spricht, was wir erwähnt haben, diese Identität und authentische Schönheit und Fähigkeit, am besten die tschechische Musik zu spielen. Aber sonst würde ich echt deutsches Kernrepertoire empfehlen. Und zwar würde ich fast sagen Bruckner. Wir haben jetzt gerade Bruckner 9 nach Bruckner 4 auch aufgenommen zusammen. Und es gibt so viele Aufnahmen von diesem Komponisten. Und warum sage ich das? Weil Bruckner effektiv und mit der richtigen Ausstrahlung und mit der Begeisterung an der Seite von Publikum muss man mit Liebe spielen. Sehr menschlich und mit der menschlichen Harmonie dahinter. Und das haben die Bamberger Symphoniker. Also sie spielen Konzerte mit Liebe, nicht nur mit Professionalität, Qualität und mit dem Wunsch, das Beste zu produzieren, aber auch mit einer harmonischen Empfindung. Und dieses Menschliche wird immer wieder anerkannt an dem Orchester, auch von den Gastdirigenten, Gastsolisten und vom Publikum, das uns sieht auf den Reisen. Sie sagen immer, nicht nur, dass es ein tolles Konzert war, aber es war so schön, diesen menschlichen Enthusiasmus auf der Bühne zu merken. Und auch Kleinigkeiten wie, die umarmen sich am Ende und sie lächeln beim Spiel und die kommunizieren und sie sind als Menschen immer dabei. Und weil es ein deutsches Orchester ist und mit viel Tradition, auch in der Klangproduktion, glaube ich, Musik von Anton Bruckner, zum Beispiel seine 9. Symphonie, die wir gerade aufgenommen haben, könnte das Schönste über unser Orchester erzählen.
Wunderbar. Herr Ruscher, vielen, vielen Dank, dass Sie so aus Ihrem Leben erzählt haben und uns diese Einblicke erlaubt haben.
Vielen Dank für die Einladung. Es war ganz nett und schön.
Das freut mich. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt's eine neue Episode. Auf fränkischertag.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrab komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik oder Wünsche für einen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.